SBS in deutscher Sprache.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche heute mit Günter Wetzel, der vor 40 Jahren spektakulär mit einer anderen Familie im Heißluftballon über die Grenze nach Westdeutschland geflohen ist. Günter Wetzel, das ist ja nun 4 Jahrzehnte her. Ist Ihnen das heute immer noch so präsent?
Ja, das Thema ist mir schon sehr präsent, weil ich mich in den letzten Jahren doch sehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich bin in Schulen unterwegs gewesen, erzähle über unser Leben in der DDR und die Flucht. Und dadurch wiederholt sich das immer wieder und ist natürlich jetzt im Kopf präsenter als die ganzen Jahre vorher.
Wir haben ja heute den 3. September und am 16. September 1979 sind Sie geflohen. Wie haben Sie sich denn vor 40 Jahren um diese Zeit, also praktisch 2 Wochen vor der Flucht, gefühlt?
Da war überhaupt noch nicht klar, dass wir es innerhalb dieser Zeit schaffen können. Denn wir hatten ja im Grunde nur 5 Wochen zur Verfügung, um den Ballon zu bauen. Und 2 Wochen vorher hat es noch gar nicht so ausgesehen, als ob wir das schaffen könnten. Außerdem war die Wetterentwicklung zu der Zeit eher negativ, sodass wir davon ausgehen mussten, dass sich das Ganze verzögern wird, was dann zum Glück anders gekommen ist.
Wir haben ja auch den Film hier in Australien gesehen, den Ballonfilm. Die Materialbeschaffung war ja schon mal ein richtiges Problem in der DDR.
Gut, das Problem bestand vor allen Dingen darin, dass wir für diesen mittlerweile 3. Ballon, im Film wird zwar nur von 2 Ballons gesprochen, wir hatten aber insgesamt 3, und für diesen 3. Ballon war es insofern schwierig, weil wir jetzt nicht mehr die gesamte Menge oder größere Mengen Stoff kaufen konnten, denn durch diesen missglückten Versuch ist natürlich die Stasi auf uns aufmerksam geworden und gewesen. Und da mussten wir vorsichtig machen. Und das war eigentlich das Hauptproblem, dass wir es nur nach kleinen Stücken kaufen konnten.
Im Film wurde das ja so dargestellt, dass es also geradezu ein Rennen zwischen Ihnen und der Stasi gewesen ist. Die waren ja so praktisch dabei, sich schon am Schopf zu fassen und Sie sind dann noch über die Grenze gegangen. War das wirklich so eng?
Hier muss ich sagen, jein. Es ist so, es war schon eng, aber nicht so wie im Film, nicht so spektakulär. Wir haben im Nachhinein erfahren aus den Stasi-Unterlagen, die wir ja bekommen haben, die ich beantragt habe, dass die Stasi noch 6 Tage gebraucht hätte, dann hätten sie uns gehabt. Die waren uns nicht so dicht auf den Fersen, so hautnah, wie es im Film zu sehen war, aber sie waren schon nahe dran. Und wenn wir es an diesem Tag nicht geschafft hätten und wir hätten vielleicht noch 1 Woche warten müssen, hätten sie uns wahrscheinlich gehabt.
Vielleicht sollten wir unsere Hörer kurz daran erinnern, wie denn das mit der Flucht damals war. Von wo nach wo sind Sie denn überhaupt geflohen?
Also wir sind aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen, wobei in der DDR sind wir so nah wie möglich an die innerdeutsche Grenze herangefahren. Da war ja ein Sperrgebiet von ca. 5 Kilometer Breite. Und wir mussten so ungefähr 8 Kilometer vor der Grenze starten, bei Bad Lobenstein. Das ist ein kleines Städtchen eben in Grenznähe. Und sind dann in Naila oder bei Naila in der Nähe von Hof gelandet. Und das lag dann schon in der Bundesrepublik.
Also war das von Thüringen nach Bayern?
Von Thüringen nach Bayern, genau gesagt von Thüringen nach Oberfranken.
Ja, das sagt ja auch der Polizist so schön, als er sie da empfing.
Wobei, ganz so hat er es nicht gesagt. Das ist ein bisschen frei erfunden. Die Frage kam tatsächlich von uns, sind wir hier im Westen? Und da haben die einfach nur geantwortet, ja, wo sonst? Die haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir aus der DDR kommen könnten. Ganz im Gegenteil, die haben uns für Terroristen gehalten.
Der Gedanke, mit dem Heißluftballon zu fliehen, ist der Ihnen gekommen oder wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen?
Das war ein Zufall. Wir haben uns natürlich schon über Jahre immer wieder mit dem Gedanken befasst, die DDR verlassen zu wollen. Und durch einen Zufall im März 78 haben wir Besuch gekriegt. Meine Frau hatte Westverwandte und diese Westverwandte, die hat mir eine Zeitschrift mitgebracht, in der war ein Bericht drin über das alljährliche Ballonfahrertreffen in Albuquerque in New Mexico. Und da habe ich die vielen bunten Ballons gesehen und habe gesehen, wie die so leicht dahin schweben. Und da habe ich mir gedacht, so schwer kann es doch gar nicht sein. Einen großen Stoffsack, heiße Luft rein und auf geht's, was soll da schon passieren? Und mit diesem Gedanken bin ich zu St. Peter-Stelzig gegangen und dann haben wir uns gemeinsam entschlossen, dass wir es mit dem Ballon versuchen wollen.
Aber hatten Sie denn überhaupt die theoretische Kenntnis, wie man sowas macht?
Nicht im geringsten. Deswegen haben wir insgesamt 3 Ballons benötigt. Der erste Ballon ist im Film nicht zu sehen, weil Bulli gesagt hat, der hat nicht funktioniert, warum soll ich den überhaupt zeigen? Weil der hat sich nicht aufblasen lassen, der war zu klein, der war überhaupt nicht als Ballon geeignet. Und erst danach habe ich mir dann ernsthaftere Gedanken gemacht. Mein Hobby war damals schon so Physik. Und ich habe mir dann überlegt, das muss doch irgendwo auch berechenbar sein und das muss doch richtig einen Hintergrund haben. Dann habe ich mich erst mit dem Thema auseinandergesetzt. Man hat dann im Fernsehen mittlerweile schon Veranstaltungen gesehen mit Ballons, weiterhin Bilder angeschaut. Und so bin ich dann drauf gekommen, wie so ein Ballon eigentlich funktioniert und was dabei zu beachten ist.
Also so im Do-it-yourself-Verfahren?
Kann man so sagen, ja. Learning by doing über die ganze Zeit von anderthalb Jahren hinweg.
Ja, denn Sie hatten ja auch nicht nur Sie selbst, sondern waren ja auch noch Kinder und zwei Frauen. Also es war ja relativ viel. Was hatten Sie an Gewicht eigentlich hochzubringen?
Also es ging insgesamt um ca. 750 Kilogramm. Wir waren zwei Familien mit zwei Kindern, wobei meine zwei Kinder noch klein waren mit 2 und 5 Jahren. Aber die von Strelzix mit 11 und 15 Jahren waren ja schon ausgewachsene Kinder. Also das Gewicht war insgesamt schon recht hoch, wobei allein die Ballonhülle 200 Kilo ausgemacht hat.
Wie war es denn mit dem Navigieren? Das ist doch auch so eine Sache. Sie wussten ja auch nicht immer, wo Sie langfliegen.
Ich hatte mir das eigentlich recht leicht vorgestellt. Was uns klar war, der Wind kommt von Nord in Richtung Süd. Das war das, was wir benötigt haben. Und ich dachte mir, ja gut, kann ja nicht so schwierig sein. Ich schaue einfach nur runter, denn die Navigation habe ich übernommen. Peter Strelz sollte den Brenner bedienen. Und ich habe mir gedacht, ich sehe ja, wo die Grenze ist. Und wenn wir drüber sind, dann landen wir einfach. Bloß so einfach war es nicht. Die Grenze war nicht zu sehen, die war nicht beleuchtet. Ich habe es im Nachhinein erfahren, dass die schon eine Beleuchtung hatten, die aber von oben nicht zu sehen war. Das war so eine Art Tarnbeleuchtung. Die hätten zwar gesehen, wenn da jemand läuft, aber der Boden ist nicht aufgehellt gewesen. Ja, und dadurch war es einfach eher nur Zufall, dass wir im Westen gelandet sind.
Und Sie haben ja diesen Fluchtversuch auch nachts gemacht. Das ist ja auch nicht so einfach, da zu navigieren.
Klar, es wäre leicht gewesen, wenn die Grenze beleuchtet gewesen wäre. Mhm. Aber sie war halt nicht beleuchtet. Und wir sind aufgestiegen in der Hoffnung, dass die Windvorhersage passt, dass wir in die richtige Richtung vorankommen. Und dann hatten wir gar keinen Einfluss mehr, denn uns ist nach einer knappen halben Stunde in 2000 Meter Höhe das Gas ausgegangen. Und dann ging es einfach nur noch bergab. Und dass wir am besten gelandet sind, ist eigentlich nur dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass die Windgeschwindigkeit hoch genug war.
Wie weit im Westen sind Sie eigentlich gelandet? Nachdem im Film hat man den Eindruck, dass Sie es gerade mal so über den Zaun geschafft haben.
Na, ganz so eng war es nicht. Beim ersten Versuch wurde übrigens gezeigt, dass sie kurz vor der Grenze gelandet waren. Das hat auch nicht gestimmt, die waren noch 3 Kilometer entfernt. Und wir sind 9 Kilometer nach der Grenze gelandet.
Na, das ist schon eine ganz schöne Entfernung.
Ja klar, wir sind ca. 9 Kilometer vor der Grenze aufgestiegen, weil es ein bisschen schräg ging. Wir waren 8 Kilometer entfernt, aber durch die schräge Fahrt 9 Kilometer auf DDR-Seite und 9 Kilometer auf Westseite gefahren.
Dolle Leistung, muss ich sagen, dolle Leistung.
Viel Glück gehabt, muss man natürlich dazu sagen.
Aber auch genial ausgedacht.
Gut, es hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit, klar.
Nun sind ja 40 Jahre ins Land gegangen und es hat inzwischen eine Wiedervereinigung gegeben, von der Sie ja damals auch keine Vorstellung hatten, dass das mal passieren würde. Wenn Sie so heute zurückblicken auf diese Flucht, hat sich das gelohnt? War das das Richtige?
Es hat sich gelohnt. Ich muss immer wieder sagen, ich bin froh, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben, dass wir es getan haben. Denn wir haben dadurch einen Vorlauf von 10 Jahren gehabt und während dieser Zeit konnten wir uns natürlich persönlich und beruflich entwickeln und das hat mir persönlich sehr viel gebracht. Denn wenn wir erst nach der Wende rübergekommen wären, hätten wir ja weitere 10 Jahre verloren gehabt und der Empfang zu der Zeit war nicht immer so positiv, wie es bei uns war. Denn ich habe zur Wende in Hof gewohnt, Hof ist ja direkt an der Grenze und ich sage es mal ein bisschen provokativ, ich habe miterlebt, wie die Ossis in Westen eingefallen sind. Das hat man nicht überall positiv empfunden. Die Leute waren auch ein bisschen überfordert im Westen. Und dieses Negative hatten wir nicht. Wir sind positiv empfangen worden, wir sind unterstützt worden.
Als Sie das sahen, dass die ganzen Ossis über die Grenze kamen, haben Sie da so gedacht, oh ja, wir haben da so viel riskieren müssen, unser Leben riskieren müssen und die kriegen das jetzt umsonst?
Na, das habe ich nicht gedacht. Im Gegenteil, ich war froh, dass das passiert ist. Denn das war das Beste, was uns überhaupt geschehen konnte, dass Deutschland wieder zu einem geworden ist.
Wie war das Leben denn wirklich in der DDR, das Sie zur Flucht so angetrieben hat?
Das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Das war ein Gedanke, der sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Man ist immer unzufriedener geworden und wollte ganz gern raus. Und es ging uns ja nicht allein los. Das waren viele andere, die den Wunsch auch hatten. Und man muss hier auch ganz klar trennen zwischen dem privaten Leben und dem öffentlichen Leben. Privat muss ich sagen, hatten wir ein sehr schönes Leben. Es ging uns wirtschaftlich gut. Wir hatten guten Kontakt zu Nachbarn und Freunden. Es war einfach angenehm, da zu leben. Bloß auf der öffentlichen Seite sah es wieder anders aus. Man ist beobachtet worden von der Stasi. Man durfte nicht sagen, was man wollte. Man durfte das Land nicht oder nur eingeschränkt verlassen. Die persönliche Entwicklung wurde eingeschränkt, wenn man nicht bereit war, bei dem ganzen Spiel mitzumachen. Ich war zum Beispiel nicht bereit, in der SED einzutreten. Und da hat man Nachteile hinsehen müssen. Und es ging uns wie vielen, wir wollten die DDR verlassen, allerdings nicht um jeden Preis. Und erst die Idee zum Ballon, die uns halt als sicherer Weg entschied, das hat uns dann bewogen, dann tatsächlich die Flucht zu wagen.
Aber das Risiko, das muss man ja sagen, dass Sie einen da eingegangen sind, war ja riesengroß. Sie hätten ja abstürzen können. Und außerdem, wenn Sie erwischt worden wären, wären Sie dann irgendwo hier in Gefängnissen gelandet.
Also über das Risiko waren wir uns nicht wirklich bewusst. Wir haben fest daran geglaubt, dass nichts passieren kann. Weil so ein Ballon schwebt so leicht dahin, was soll da schon passieren? Das war unser Gedanke. Und wir haben das in unseren Frauen immer wieder erzählt, dass wir auch selber daran geglaubt haben. Und im Laufe der Zeit hat man sich immer weiter reingesteigert und hat auch dann aufkommende Gedanken an Gefahren immer mehr verdrängt. Was die Stasi und das Gefangennehmen angeht, hatten wir auch einen Plan B. Ich habe gleich zu Anfang Bilder vom ersten Ballon, was natürlich nicht als Ballon erkennbar war, und von mir und von der Nähmaschine einem Westverwandten mit in den Westen gegeben. Und es war zu der Zeit so, dass die Bundesrepublik oder Bundesregierung politische Gefangene freigekauft hat. Und unser Plan war, dass er, wenn wir erwischt werden, wenn wir also verschwunden wären, es hätte niemand erfahren, was passiert ist, dass er unsere Geschichte im Westen bekannt machen sollte und haben dann darauf gehofft, dass uns die Bundesregierung freikaufen wird.
Ja. Sind Sie eigentlich hoch genug gewesen, um nicht beschossen zu werden?
Wir waren hoch genug. Wir waren ja 2000 Meter hoch.
Oh ja.
Und wir hatten auch die Information, dass der DDR-Grenzer nicht einfach in die Luft schießen durfte. Denn es war eine sowjetische Besatzungszone. Das heißt, der Grenzer musste erstmal seinen Vorgesetzten informieren. Diese war wiederum musste in Berlin beim Ministerium nachfragen. Die mussten wieder bei der Sowjetunion nachfragen. Und bis das zurückkam, haben wir es schon lange geschafft gehabt. Die Information hatten wir damals, so hintenrum von Bekannten, die an der Grenze waren. Das Ganze ist mir jetzt auch bestätigt worden. Ich bin hier in Oberfranken beim Grenzerstammtisch. Da treffen sich ehemalige DDR-Grenzer und Westgrenzer. Und die ehemaligen DDR-Grenzer haben mir das bestätigt, dass es tatsächlich so war.
Ja, man hat das ja im Film eigentlich ganz gut gesehen, wie ja auch unter den Phobos oder sowas, da wurde man ja auch gegenseitig belauscht und belauert und das Misstrauen herrschte da.
Ja, das war so. Das hat Misstrauen schon überall geherrscht, egal in welchen Bevölkerungsschichten.
Wenn Sie gerade mal die Ereignisse vom vergangenen Wochenende sich anschauen, da gab es ja die Wahlen in Thüringen und in Sachsen und da hat es ja diesen großen Erfolg, nicht den ganz großen, war einen großen Erfolg der AfD gegeben. Richtig. Und da fragt man sich, wenn man so wie ich aus Köln komme, warum wählen die Leute in Thüringen und Sachsen, warum wählen die so?
Weil die AfD ganz einfach die Themen aufgreift, die den Leuten hier wichtig ist. Ob die das umsetzen können oder ob die was draus machen können, das interessiert nicht wirklich die Leute. Die hören einfach nur, was die für Parolen rausbringen und orientieren sich daran. Dann muss ich sagen, ein bisschen ist das aus meiner Sicht schon auch die Schuld unserer Politik. Warum sind unsere etablierten Parteien nicht in der Lage, die Menschen von ihrer Politik zu überzeugen? Denn es werden hier schon auch Fehler gemacht, was die ganze Flüchtlingspolitik angeht, was die Sozialpolitik angeht. Hier müsste unsere Bundesregierung oder die, sagen wir, überhaupt etablierten Parteien müssten einfach hier mehr für die Bevölkerung tun, um aufzuklären, um die von ihrer Politik zu überzeugen.
Aber interessanterweise ist auch das im Westen Deutschlands keineswegs so ein großes Thema wie im Osten Deutschlands. Dabei sind, glaube ich, die meisten Flüchtlinge sowieso im Westen. Warum wird das im Osten so stark empfunden?
Gut, ich kann mir nur vorstellen, dass eben doch hier viel mehr Menschen sind als im Westen, denen es wirtschaftlich nicht ganz so gut geht. Und ich meine, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass es vor allen Dingen solche Menschen geht, die wirtschaftlich Nachteile hinnehmen mussten und müssen. Und dass die sich natürlich von dieser Partei AfD blenden lassen und die dann entsprechend wählen.
Und Sie selbst wohnen ja heute in Chemnitz. Das ist ja auch eine Stadt, die oft in den Schlagzeilen ist.
Richtig. Und ich meine sogar zum Teil zu Unrecht. Und die Chemnitzer Menschen fühlen sich dann auch zu Unrecht behandelt. Denn hier haben sich die Medien die Stadt rausgegriffen, weil hier doch vieles zusammenkommt. Wobei das sind nicht die Chemnitzer. Das sind so randale Brüder aus, man muss schon fast sagen, ganz Europa, die hier zusammenkommen und dann diese rechten Parolen loslassen, rechte Aktionen starten. Und hier sind natürlich die Chemnitzer Bürger, die dadurch ins schlechte Licht geraten und in Wirklichkeit nichts dafür können.
Wenn Sie jetzt zurück auf Ihre Flucht blicken, ist das das Deutschland, das Sie sich vorgestellt haben, als Sie in den Ballon stiegen?
Nicht unbedingt. Man muss natürlich auch hier einige negative Sachen sehen und mitkriegen, gerade eben was die Entwicklung angeht, rechte Gruppen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen bin ich trotzdem froh, dass ich in diesem Deutschland lebe. Denn ich denke mal, es geht uns nicht wirklich schlecht. Ganz im Gegenteil, wenn ich mit anderen Gegenden vergleiche, geht es uns recht gut.
Wenn Sie in der Situation nochmal wären, würden Sie sowas nochmal riskieren?
Ich kann eigentlich nur so darauf antworten, ich bin froh, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben. Aber heute würde ich mit dem Wissen von heute in diesen Ballon nicht mehr einsteigen.
Wenn Sie aus Ihrer Position sich diese ganzen anderen Flüchtlinge anschauen, die durchs Wasser kommen, übers Mittelmeer versuchen zu kommen und sowas, sehen Sie das mit Sympathie?
Ich kann die Menschen verstehen, kann ich nur sagen. Weil jeder versucht natürlich, ein Leben zu führen, das einem gefällt, das einem sicher erscheint. Und dass die das tun, habe ich volles Verständnis.
Aber finden Sie es gut, dass die unbedingt alle nach Deutschland kommen wollen?
Ja, was heißt, finde ich es gut? Man versucht natürlich immer dorthin zu kommen, wo man das beste Leben erwartet. Und aus denen ihrer Sicht ist das sicherlich eine gute Entscheidung. Ob das Deutschland wirtschaftlich voll umsetzen kann, ist eine andere Frage wieder. Aber das kann ich schwer beantworten, weil da gibt es Politiker, die das sicherlich besser können.
Wenn Sie selbst sich das anschauen, wird das in irgendeiner Form in Deutschland erfolgreich umgesetzt?
Ich glaube nicht so richtig. Wobei man darf natürlich jetzt hier Deutschland nicht allein sehen. Ich meine, wir haben nun mal ein vereintes Europa. Und hier ist Europa insgesamt gefordert. Und hier ist einfach die Uneinigkeit, was dieses Thema angeht, noch viel zu groß. Hier müsste man einfach mehr Gemeinsamkeiten finden, um da entsprechende Hilfe leisten zu können.
Ja, die Länder in ihrem Osten, also Ungarn, Polen und so, die lehnen es ja total ab, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen.
Ja, klar. Und das geht dann weiter, ob das jetzt Österreich ist, ob das Frankreich ist, ob das England ist. Da gibt es überall sehr unterschiedliche Meinungen. Und unterschiedliche Arten und Weisen, helfen zu wollen oder auch nicht helfen zu wollen.
Insgesamt eine europäische Tragödie.
Kann man so sagen, ja. Leider.
Günther, ich bedanke mich vielmals. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
Sehr gern.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.